Es ist Freitag, der 1. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und mit ihr zu reden, das lohnt sich ganz gewiss. Gestern Abend war sie noch auf der Bühne bei einer Lesung. Jetzt darf ich sie hier bei mir begrüßen. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin Claudia Schumacher. Herzlich willkommen.
Hallo Micky.
Ich muss jetzt gerade, wo wir zum Wochenende kommen und wo die Einkaufswagen sich füllen und die Quengelware. Es gibt einen Salmonellenalarm in einer Schokoladenfabrik im belgischen Wietze. Wir haben das ja schon vor Wochen mitbekommen, dass Ferrero große Probleme hatte. Die Ü-Eier sind Salmonellen vergiftet. Inwieweit hat eine solche Meldung Einfluss auf dein Leben?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe direkt gedacht, ich kaufe ja nur so geile Fairtrade, vor allem vegane Schokolade.
Ah, okay.
Ist die da auch betroffen? Weil bei diesen Großkonzernen, die haben auch manchmal so kleine, feine Marken, die gehören denen ja auch manchmal. Das weiß ich jetzt in dem Fall nicht.
Ah, okay. Also diese Durchfallkeime, die sind in diesem Falle bei dem Schweizer Schokoladengroßhändler Barry Calbo, würde ich mal sagen. Und es kann sein, dass deutsche Kunden betroffen sind, aber bei Fairtrade-Schokolade, das weiß ich nicht. Das klingt schon wirklich eher so nach Massenproduktion und Ausbeutung. Also von daher.
Ja, aber es ist natürlich eine sehr entmutigende Nachricht, weil wenn man nicht mal mehr Schweizer Schokolade trauen kann, also wenn das jetzt auch schon die heilste aller vorstellbaren Welten jetzt schon so ins Toxische abgleitet, an was wollen wir uns festhalten?
Das stimmt. Oh,
wusstest du auch, dass Toblerone, Schweizer Schokolade, per se eigentlich.
Ja.
Die wird jetzt nicht mehr in der Schweiz produziert, die wird jetzt in der Slowakei produziert. Also da siehst
wirklich?
Du, die Welt macht auch nicht Halt vor der Schweiz. Also
um Gottes Willen, dass nicht alles immer irgendwie so ist, wie es aussieht. Das habe ich die Tage erlebt, als ich in Berlin-Mitte unterwegs war und abends bei einem Italiener noch einen Negroni trinken wollte, der für eine Sekunde vorher noch freundlich dreinblickende, aber bereits die Tische abwaschende Pseudo-Italiener guckte mich an, als ich sagte, ob ich noch einen Negroni bekommen könnte, als hätte ich irgendwie gesagt, ob ich seine Familie umbringen dürfe. Der wusste
okay.
Überhaupt nichts mit Negroni anzufangen. Also er hat auch seinen Kollegen angeguckt und hatte so nach dem Motto, Negroni, was will der Mann? Was ist es? Was möchte er von uns?
Okay, das hat. Das sind harte Erfahrungen, die man da macht, dieser
oder?
Tage.
Absolut bitter.
Die Schlagzeile des Tages.
Offener Brief, André Melnik zu Augstein, Precht und Co. Schert euch zum Teufel, das zitiert nicht nur die Berliner Zeitung. Die Unterzeichner eines Beitrages in der Zeit hinterfragen den Sinn von fortdauernden Waffenlieferungen. Je länger der Krieg fortdauere, desto unklarer werde, welches Kriegsziel mit den erfolgten Maßnahmen, also Waffenlieferungen und Sanktionen, verbunden sei. Und André Melnik, der ukrainische Botschafter, jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die Blutdrucksenker bei ihm besonders gut angeschlagen hätten, der hat bei Twitter geschrieben, nicht schon wieder, what a bunch of pseudo-intellectual losers, ihr alle, Warwicks, Fahrts, Kluges, Prechts, Jogi Schwarz, Cs und Co., sollt euch endlich mit eurem defätistischen Ratschlägen zum Teufel scheren. Tschüss. Ja, das ging natürlich am gestrigen Donnerstag hoch her, als die Ankündigung kam, als ich hörte, da wird jetzt in der Zeit wieder ein offener Brief veröffentlicht werden. Da gefror mir schon das Blut in den Adern und ich dachte, na, da werden ja wieder
nicht
einige
der erste.
Namen. Ja, da werden einige Namen trenden. Wie nimmst du solche offenen Briefe generell auf und diesen im Speziellen?
Ich bin müde von diesen offenen Briefen.
Ja.
Von diesem speziellen Brief ganz besonders. Ich glaube einfach, die hatten ja diesen ersten Brief, der war ja, was war das, April, Mai glaube
genau.
Ich, Anfang
ja,
Mai.
Ja, ja.
Und ich glaube, das Problem ist, dass der zu erfolgreich war, weißt du, das war so der Mambo Number 5 von diesen Leuten.
Ja.
Das war so der Hit des frühen Sommers, des Frühjahrs so. Und damit sind die ja irgendwie on Tour gewesen, also die waren ja in jeder Talkshow. Die haben ja in jedes Mikrofon gesprochen und es hat halt mega gut funktioniert für alle, die jetzt gerade kein frisches Buch draußen hatten oder so. Da war man wieder überall präsent. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass dann so die Aufmerksamkeit irgendwann runterging, weißt du, irgendwann rief dann halt kein TV-Sender mehr an und wollte
ja.
Halt nicht mehr, keine Ahnung, Juli C., David Precht, wen auch immer, so haben. Und dann haben die gesagt, ja scheiße, müssen wir jetzt wieder arbeiten oder was? Also was machen wir jetzt?
Es sind ja zwei Dinge. Die sind ja zum einen ja nicht unterrepräsentiert. Also gerade Richard David Precht beispielsweise kann man jetzt ja nicht behaupten,
ja,
da sei
klar,
zu wenig
kann
Aufmerksamkeit.
Kann es jemals genug sein?
Das ist eine berechtigte Frage. Aber was mit dieser Aufmerksamkeit einherging, war natürlich auch eine massive Absauung seitens eines nicht unwesentlichen Teils der Bevölkerung. Das heißt, die Reputation wurde ja auch mächtig beschädigt durch diesen öffentlichen Brief. Und das geht damit natürlich auch immer einher. Also das ist schon ein hoher Preis, den die Unterzeichner des ersten und auch jetzt auch dann in dem Falle ist es ja des dritten Briefes riskieren.
Ja, aber man bekommt ja auch viel Applaus. Ich habe mich dann einfach so gefragt, was ist dann passiert? Dann kam dann irgendwie Alice Schwarzer und meinte so, ja, nee, wir remixen jetzt. Wir machen jetzt einfach nochmal den Mambo Number 5 einfach als Remix. So, zweiter okay. Brief, gleiche Argumente, alles gleich. Und jetzt geht's halt wieder los. Jetzt kriegen die halt wieder Aufmerksamkeit.
Es ist quasi der Rambo Number 5 im Kriegskontext, ne? Wenn man das schon konsequent sieht. Es ist ja so, also ich zitiere nur mal, in einem Beitrag forderten die Unterzeichner westliche Regierungen dazu auf, alles daran zu setzen, dass die Kriegsparteien zu einer zeitnahen Verhandlungslösung kommen. Nur eine diplomatische Großoffensive könne aus der momentanen Sackgasse herausführen. Also das schreiben zum Beispiel Precht oder Augstein. Ne, die erwähnte Julie C., Svenja Flasspöhler. Und wenn die zum Beispiel ihrerseits sagen, dass die Folgen des Krieges nicht mehr nur auf die Ukraine begrenzt sind, ne, sondern dass es ökonomische und ökologische Notlagen auf der ganzen Welt infolgedessen gibt, dann liegen sie ja grundsätzlich damit ja nicht falsch. Das heißt, sie sorgen sich ja um weite Teile der Welt, die durch diesen Krieg betroffen sind. Das heißt, die Grundlage, auf dessen sie diesen Brief verfasst haben, ist ja zunächst einmal nicht falsch. Also das heißt, ihnen ist der Rest der Welt ja nicht scheißegal. Sie haben ja schon ein Interesse daran, dass eben nicht nur Deutschland heil aus der Nummer rauskommt, sondern halt eben auch die Teile der Welt, die zum Beispiel von Düngemittelknappheit betroffen sind. Was sich mir halt nicht erschließt, ist, wie sie glauben, wie es aber zu dieser Verhandlungslösung kommen soll. Also die diplomatische Großoffensive, die kann ja auch nur dann entsprechend zünden, wenn es zwei Menschen gibt, die sich an den Tisch setzen. Das wären Selenskyj und Putin. Und die Bereitschaft sehe ich halt derzeit gar nicht. Und die diplomatische Großoffensive würde A bedeuten, Putin sieht eine Notwendigkeit, sich mit der anderen Seite an den Tisch zu setzen. Das ist derzeit nicht der Fall, weil es für ihn relativ gut läuft. Und Selenskyj wiederum müsste ja eine diplomatische Großoffensive dahingehend akzeptieren, dass man ihm sagt, nun, gib doch mal den Donbass auf. Also Donetsk, Luhansk, gib das doch mal ab. Also diese beiden Dinge werden ja nicht passieren. Also das, was sie als Status quo erkennen, ist ja okay, das ist ja nicht gänzlich falsch. Aber sie bieten ja auch gar keine Lösung in diesem Brief an.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie das ernst meinen. Also dass sie ja wirklich dran glauben, weil wie soll man denn mit Putin verhandeln? Das ist so krass naiv. Man hat ja gesehen, zu was das führt. Also es gab ja schon vor dem Krieg Versuche, mit ihm zu verhandeln. Er hat allen, Macron kam, Scholz kam, er hat allen einfach blank ins Gesicht gelogen, hat gesagt, nö, ich habe nicht vor, in der Ukraine einzumarschieren, und kam einfach immer mit seinen Maximalforderungen, wollte irgendwie so die NATO-Osterweiterung komplett zurückdrehen aufs Jahr 97. Ja. Dann hat der Westen halt gesagt, ja nee, sicher nicht. Also wir schmeißen jetzt ja keine Länder wieder raus aus der NATO für dich, weil du jetzt irgendwie, keine Ahnung, alt wirst und Erektionsprobleme hast. So, das ist ein schlechtes Argument. Und dann hört er aber auf, dann bricht er ja ab. Also der steht dann ja vom Tisch auf.
Genau.
Also entweder man gibt ihm das, was er will, und das ist im Moment einfach die Kapitulation der Ukraine, oder er spricht nicht mit dir. Also wie soll da jetzt eine diplomatische Großoffensive aussehen?
Es gibt wohl, Zitat, Gesten des guten Willens seitens der Russen. Die ziehen sich von der Schlangeninsel zurück. Die ist ja seit Monaten heftig umkämpft zwischen Ukrainern und Russen. Und die Russen ziehen sich zurück, angeblich um den Export von Getreide nicht zu behindern. Da ist man natürlich in Kiew sehr happy. Man lobt die eigenen Streitkräfte. Die hätten einen großartigen Job gemacht. Das Ganze soll angeblich wohl auch ein bisschen darauf zurückgehen, dass die Franzosen so schlagkräftiges Material geliefert haben, will sagen, die Waffenlieferungen haben also durchaus einen positiven Effekt auf den Kriegsverlauf aus der westlichen Perspektive. Aber das ist derzeit der Stand der Dinge. Lavrov sagt, der eiserne Vorhang, der geht langsam runter, und das ist jetzt die Situation, in der wir uns bewegen. Die NATO investiert immer mehr. Das Einzige, was ich an diesem offenen Brief oder im Fortgang des Ganzen immer so bedauerlich finde, ist, dass es so selten gelingt, sich über die Sache zu zerstreiten oder von mir aus nicht zerstreiten, aber auseinanderzusetzen. Also ich brauche das nicht, wenn es einen offenen Brief gibt, dass einfach fünf Leute, die diesen Brief unterzeichnet haben, als Einzelpersonen trennten, um dann einfach mal 24 Stunden abgesaut zu werden. Davon halte ich nichts, und ich finde es auch, gerade von Leuten, die ja auf das Thema Meinungsfreiheit viel geben, dass sie dann sich so aktiv daran beteiligen. Was soll das bringen? Zwar ist die Conclusio des offenen Briefes nach meinem Dafürhalten falsch, Aber diese Dinge zu fordern oder diese Dinge sich zu wünschen, von mir aus auch in einem offenen Brief, wie auch immer der motiviert sein mag, ist ja zunächst einmal weder strafbar noch schändlich. Man kann da zwar mit den Augen rollen und mit den Schultern zucken und sagen, was soll das jetzt noch? Aber ist das ein Anlass, einzelne Leute dann einfach durchzubeleidigen über 36 Stunden? Ich weiß es nicht.
Nö, das denke ich auch nicht. Aber ich sehe es schon ein bisschen anders. Ich finde es ja auch gut. Es gab ja mal so eine Zeit, da hat man immer so gerufen, wo sind die Intellektuellen, die SchriftstellerInnen, die sich irgendwie politisch äußern und so. Und ich finde es ja gut, dass es die jetzt offensichtlich wieder gibt und dass die sich, dass die Meinungen haben und so. Aber ich verstehe nicht ganz, kaum jemand von denen versteht doch irgendwie groß was von Außenpolitik. Und ich kann mich noch an dieses Interview erinnern, wo Alice Schwarzer beim ersten offenen Brief, also der quasi der gleiche war, interviewt wurde. Und sie hat dann die ganze Zeit vom ungarischen Präsidenten gesprochen, statt vom ukrainischen.
Ja, das war nicht sehr
glücklich. Ich meine, klar, das könnte mir theoretisch auch passieren, wenn ich irgendwo auf einer, wenn man aufgeregt ist, dann sagt man mal Irland statt Schottland oder so. Klar, kann passieren. Aber
Joe Biden hat the Ukrainian people auch als the Iranian people bezeichnet. Also das ist schon anderen passiert, aber ich weiß, was du meinst, klar. Man steht da nicht besonders gut da, wenn man sich in solche Dinge einbringt.
Ja, und ich habe halt das Gefühl, am Ende geht es doch darum, dass die keinen Bock haben auf diesen Krieg, oder? Also ich habe das Gefühl, der ganze, das, was mir da irgendwie so entgegenspringt aus diesen Zeilen, ist doch eigentlich, sie sagen, ja, was bringt das? Wir pulvern da Geld rein, wir sollen jetzt mal aufhören, was haben wir davon? Das ist einfach so eine Kriegsmüdigkeit und das finde ich wahnsinnig empathielos, wenn man halt sich die Situation anschaut. Also es ist ja Ducken vorm Bulli und was wollen die? Das ist ja fast schon so unterwerfungsgeil, also so geckenhaft, also so als wären die so putinsche Höflinge. Also Putin spricht davon, dass er irgendwie ein Reich wie ein Zar will Gebiete zurückerobern und so. Und mit so einem, also warum schreiben sie denn nicht mal, also mein Vorschlag an den dritten offenen Brief von der gleichen Gang wäre jetzt einfach mal ein offener Brief an Putin.
Blattgold.
Michael Ballweg, Querdenken-Initiator, sitzt wegen Fluchtgefahr in U-Haft, das schreibt die Zeit. Dem Querdenken-Initiator wird vorgeworfen, finanzielle Zuwendung in sechsstelliger Höhe für sich selbst verwendet zu haben. Nun wurde er festgenommen. Der ehemalige Unternehmer wird verdächtigt, seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendung bekommen und hierbei die Geldgeber über die beabsichtigte Verwendung getäuscht zu haben. Einen höheren sechsstelligen Betrag soll er zweckwidrig für sich selbst verwendet haben. Am Mittwoch wurden das Wohnhaus und Geschäftsräume des 47-Jährigen in Stuttgart durchsucht. Es werde weiter ermittelt, teilte die Polizei mit. Ja, das wäre jetzt auch irgendwie überraschend, also dass der Papst der Querdenkerbewegung ausgerechnet hier bei den Zahlen dann mal richtig liegt, ist der klassische Weg, oder? Dass du so eine Art Sektenführer hast, der dann über kurz oder lang für sich selber ordentlich was abzweigt. Nenn mir ein Gegenbeispiel, also irgendwo zwischen Scientology und keine Ahnung, ist es doch immer so gelaufen.
Ja klar, in der Psychologie spricht man dann von einem Muster.
Ja, richtig.
Was sich da wiederholt.
Da meinen wir jetzt nicht das Muster von den Fußmatten im Rolls-Royce, sondern tatsächlich das Handlungsmuster.
Ja, es ist ganz lustig, weil ich habe natürlich so eine emotionale Bindung an die ganze Region. Also ich komme aus der Ecke. Aus
Tübingen, ne?
Ja, genau. Und ich habe vor 2 Jahren, als Ballweg halt seinen Moment hatte, irgendwie hochkam und sich anfing, so als Robin Hood zu inszenieren, da saß ich halt so hier in Hamburg und habe an meinem Roman geschrieben und war schon länger auch nicht mehr da unten im Süden. Und dann habe ich irgendwie so auf Twitter diese gruseligen Bilder gesehen, wie sich so tausende Stuttgarter irgendwie vor Ken Jebsen so zusammenscharen, der irgendwie Holocaust-Leugner, gruselige Figur. Und habe dann auch so gehört, dieser Ballweg hat den irgendwie eingeladen und so. Und dann fing ich so ein bisschen an zu recherchieren und bin dann auch hin und habe dann eine Recherche gemacht, die Zeit damals. Und das Gruselige war auch, dass zum ersten Mal in meinem Leben so ich diesen Rift gespürt habe, so in meinem eigenen Umfeld, weißt du, dieser gesellschaftliche Graben.
Ja.
Ich finde, das fing so mit Corona an, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es schon so, dass alte Schulfreunde plötzlich anfingen, aus irgendeinem persönlichen Frust tatsächlich dann irgendwie zu diesen Demos auch zu gehen. Also es waren jetzt nicht meine allerengsten Freunde, aber so aus der Vergangenheit noch so Leute. Also man fing ja plötzlich auch teilweise im erweiterten Familienkreis und so, das haben ja, glaube ich, viele erlebt, dann an über so Verschwörungstheorien zu sprechen.
Gab es irgendwie überall, aber jetzt eine kurze Frage. Hast du nicht auch das Gefühl, das habe ich nämlich manchmal, dass die Personen, die dann da auf die Straße gegangen sind, häufig dieselben sind? Also die haben viele von denen, nicht alle, aber viele haben schon in der Flüchtlingskrise auf der Straße gestanden. Im Zweifel sogar bei Stuttgart 21 da in einem Raum. Dann stehen sie da wieder. Also gerade im Zusammenhang mit Corona und den Querdenker-Protesten habe ich manchmal das Gefühl, das sind so über Jahrzehnte versäumte pubertäre Auflehnungsimpulse, die da jetzt plötzlich sich Bahn brechen. Also eigentlich Konflikte, die aus einer ganz früheren Zeit herrühren und nicht ausgetragen wurden, jetzt plötzlich dann gegen diese Obrigkeit an dieser Stelle sich Bahn brechen, wo man denkt, ja, was gehört doch gar nicht hierher. Und es sind dann oft dieselben. Das war immer mein Problem, dass ich das Gefühl habe, die müssen einfach nur das Pappplakat drehen und dann steht da demnächst wieder was anderes. Und sei es nur die Volkszählung.
Das stimmt. Also bei der Recherche habe ich auch gemerkt, dass die sogar die gleichen Verteiler benutzen. Also ja. Teilweise liefen die Infos für die Corona-Proteste über die Stuttgart 21-Verteiler und so. Also es war echt so ein...
Ach, das tatsächlich? Okay, sehr, sehr, ja gut. Das ja.
bestätigt es total.
Dass du mich so bestätigt sehen würde, das hätte ich gar nicht erwartet. Aber ja, interessant, ne?
Nein, das ist echt so eine Protestkultur, die einfach dann so zum Selbstläufer wird auf eine Art. Und Stuttgart hat ja auch den Wutbürger erfunden.
Ja, ja, das, exakt.
Das vergisst man gerne, weil man das gerne so mittlerweile eher so im Osten verankert, aber das ist ja eigentlich ein Westphänomen.
Ja, wir werden ja jetzt, wenn diese aktuellen Anti-Habeck-Auflehnungsimpulse jetzt dann greifen, haben wir demnächst den Duschbürger, der also halt einfach nur, weil Robert Habeck sagt, Leute, wollt ihr nicht mal ein bisschen weniger, das jetzt einfach demnächst, also da gibt es ja ganze Plattformen, da wird ja jetzt quasi Duschen als die neue Freiheit proklamiert, wo ich auch denke, ja, also manchen tut es wirklich ganz gut, man sieht manchen an, dass man denkt, das ist eine Form des Protestes, die ist wirklich, kommt keine Sekunde zu früh.
Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Verlierer des Tages.
Supreme Court limits Biden's power to cut emissions. The US Environmental Protection Agency has lost some of its power to reduce greenhouse gas emissions. Das berichtet BBC. Also um das mal ins Deutsche zu übertragen, der Supreme Court, der ja nun dieser Tage ja sowieso besonders stark in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, hat es jetzt auch der US-Umweltbehörde untersagt, künftig für Kohlekraftwerke CO2-Richtwerte einzuziehen. Also auch da wird jetzt in Zukunft der Handlungsspielraum von Joe Biden und der Biden-Regierung deutlich reduziert. Denn Joe Biden hatte nicht nur sich für ein liberaleres Amerika eingesetzt, sondern natürlich auch für Klimaschutz. Und dieser Supreme Court, sehr stark besetzt natürlich auch mit republikanischen Richtern und Richterinnen, hat sich jetzt dann auch an dieser Stelle dann auch weiter dafür eingesetzt, gewisse Dinge, die wir ja durchaus als gesellschaftliche Errungenschaften bezeichnen würden, jetzt langsam wieder rückabzuwickeln. Und das ist alles innerhalb von 10 Tagen oder 12 geschehen. Ich blicke da mit einem gewissen Erstaunen zumindest mal vorsichtig drauf, was da gerade passiert.
Ja, das ist total gruselig, wie sich die Republikaner radikalisieren. Und man könnte ja eigentlich fast meinen, dass es gerade einen republikanischen Präsidenten gäbe, wenn man sich so die politischen Entwicklungen der letzten Zeit anschaut, weil die halt so heftig über den Supreme Court gerade Politik machen. Jetzt wird auch die Klimapolitik halt von der Umweltbehörde in den Kongress geschoben. Ja. Da haben sie aber wieder nicht so viel Handhabe, weil die Republikaner alles blockieren. Das Krasse ist ja schon, wie ichig dieser Supreme Court ist. Es ist ja okay, dass da irgendwie, es ist ja nicht illegal, dass da 6 statt, also dass da 6 Konservative sind und nur noch 3 Progressive. Das war ja schon rechtens, aber es ist halt trotzdem, klar, es ist ungünstig fürs Land, dass sich das so krass verschoben hat. Mhm. Also früher waren es ja eher so 4 Progressive, 5 Konservative oder umgekehrt so. Ja. Das war früher halbwegs im Gleichgewicht. Jetzt ist das so krass aus dem Gleichgewicht gekippt. Und die machen echt einfach so eine Hardliner-Fundamentalisten-Freakshow völlig ja an der Mehrheit der Amerikaner vorbei. Mhm. Also das ist ja irgendwie die Themen, um die es da geht. Also wir reden ja jetzt schon über Verhütungsmittel auch.
Ja, ist keine große Mehrheit, muss man sagen. Ne? Also ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt irgendwie, als würde man jetzt eine Politik machen für eine Minderheit. Also wir erinnern uns, 70 Millionen haben Trump gewählt. Also so klein ist der Anteil der Amerikaner nicht, die das begrüßen. Aber klar.
Also es gibt ja diesen Clarence Thomas und der hat ja dann nach dem Abtreibungsurteil, hat er dann gesagt, naja, wir können dann jetzt ja als nächstes mal wieder über gleichgeschlechtliche Ehen nochmal reden, das nochmal aufrollen. Und da zum Beispiel 71% der Amerikaner sind für die gleichgeschlechtliche Ehe. Und dann kam das Thema Verhütungsmittel, das finde ich so absurd, gebt ihr das mal. Also der möchte darüber sprechen, dass man den Zugang zu Verhütungsmitteln vielleicht wieder abschafft.
Wahnsinn, ne?
Also 91% der Amis sind natürlich für Verhütung, also jeder normale Mensch ist dafür.
Müssen sich eigentlich nur im Garten umgucken und kommen dann relativ schnell darauf, dass das vielleicht keine schlechte Idee wäre. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man von außen da drauf blickt oder aus der Halbdistanz, was da innerhalb von wenigen Tagen alleine, was es da für eine Art von Rollback gibt. Also Trump ist weg, aber er hat im Grunde genommen noch wie, als hätte er so eine Tüte Gehacktes im Kofferraum des Autos vergessen, dass man jetzt fährt und plötzlich fängt es halt unglaublich an zu stinken, weil er einem einfach doch mal ordentlich noch was dagelassen hat. Also, naja.
Das Kleingedruckte.
Ich zitiere den SRF. Liebe ist gewaltig, dafür gibt's dann in die Fresse. Der Vater schlägt, die Mutter schweigt und die Tochter. Claudia Schumachers Romandebüt ist in jeder Hinsicht gewaltig. Zitat, wie oft lag ich wach mit der Frage, ob Mama morgen mit einem Rollkragenpullover raus kann oder ob er nochmal so dumm ist, ihr eine Platzwunde im Gesicht zu verpassen. Die Erzählstimme, die hier spricht, gehört der 17-jährigen Juli und die prügelnde Person, um die es geht, ist der Vater. Meistens verwendet Juli aber andere Bezeichnungen für ihn. Arschloch zum Beispiel. Wir waren ja schon gerade bei Donald Trump. Wie viel findet sich von Donald Trump in diesem narzisstischen Tyrann, der seine Kinder drillt?
Oh, gute Frage. Ja, wir haben ja schon über ein paar narzisstische, auch gewaltbereite Männer heute gesprochen.
Ja.
Narzissten, die haben alle irgendwie eine gewisse Schnittmenge. Also es ist natürlich eine sehr spezifische Geschichte, die ich da erzähle, aber es ist auch eine universale Geschichte über Männeregos, über Narzissmus und Gewalt und so weiter. Aber es ist natürlich auch die Geschichte einer jungen Frau, die sich selbst ermächtigt. Also ich erzähle das ja über 3 Jahrzehnte, was diese Tochter eben aus ihrem Leben macht und wie sie dieses...
Was es auch für ihr Liebesleben bedeutet.
Genau, wie sie mit diesem Trauma umgeht, wie sie versucht, sich zu befreien und so die Deutungshoheit über ihr Leben zurückgewinnen will, wie sie mit diesem Familienerbe umgeht dann später. Und ihr Glück sucht. Also es ist natürlich auch, die will natürlich auch, sie ist jung, die will Spaß haben. Darum geht es natürlich auch.
Gewaltig ist in diesem Falle natürlich doppeldeutig, klar. Dieser Vater, also narzisstisch, tyrannisch, herrschsüchtig, inwieweit überträgt sich das Ganze auf seine Kinder? Also welche Anteile haben die Kinder? Welche Anteile hat Juli, die Figur in dem Buch, von dem Vater übernommen?
Bei mir ist es so angelegt, dass sie sich eigentlich in jungen Jahren sehr mit dem Vater identifiziert. Also es ist so ein Daddy's Girl eigentlich. Und das macht es natürlich doppelt schwierig. Also wenn der Vater dann so eine problematische Figur ist, sich davon dann irgendwie frei zu machen, der prügelt ihr eben auf eine Art natürlich die Gewalt so in die Knochen ein, aber halt auch so eine Frauenfeindlichkeit, weil es geht ja auch einfach um Erniedrigung bei häuslicher Gewalt vor allem auch. Und er schlägt ja auch die Mutter und das sieht die Tochter ja auch und so. Und ja, Gewalt ist halt eine verflixte Angelegenheit und auch oft eben so eine Erbgeschichte. Das kann man oft so in Familien, wo es Gewalt gibt, geht das oft so 3 Generationen zurück und aus Opfern werden dann Täter und Täterinnen.
Weil sie die Sprache nicht anders gelernt haben.
Genau, und weil sie halt auch nicht so gute Liebe geben können dann. Also wie du vorhin sagtest, es geht dann ja auch darum, wie sie versucht, Liebe zu finden und als junger Mensch dann irgendwann von zu Hause wegzieht und so denkt, jetzt habe ich sie ja hinter mir, jetzt bin ich ja raus. Mhm. Also so naiv, wie man vielleicht in jungen Jahren ist, dass man glaubt, man zieht einfach weg und dann wird man happy und fängt einfach neu an. Ja. Und es ist dann natürlich nicht so leicht, weil sie ja nicht so richtig aus ihrer Haut rauskommt natürlich.
Welche Rolle spielt die Mutter in dieser Familienkonstellation?
Ja, die ist eine der komplexesten Figuren, würde ich sagen. Also ich habe auch, es gibt ja schon, ich würde sagen, was an meinem Roman neu ist, ist, dass es sich sehr so auf die Frauenfiguren konzentriert. Also es wird ja aus der Sicht der Tochter erzählt und die arbeitet sich schon auch vor allem sehr an der Mutter ab. Und die Mutter ist halt eine, ist Opfer, klar, aber es ist auch alles nicht so eindeutig da, weil sie natürlich, sie ist finanziell unabhängig, sie ist selbst Anwältin, sie hat studiert, sie hat Geld geerbt und so weiter. Also sie ist dem Vater eigentlich so machtstrukturell eigentlich quasi ebenbürtig, aber...
Empfindet der Vater das möglicherweise sogar als Bedrohung?
Ja, genau. Und sie wird dann halt zur Mittäterin, weil sie geht nicht. Und das ist natürlich bei Frauen, die sehr abhängig sind von ihren Männern, schon irgendwo verständlich. Aber ich fand es halt spannend, das mal so im Bürgertum zu erzählen. Das ist ja, ich erzähle das so im Mittelstand und halt nicht so an diesen Stichwörtern Alkoholikervater, Prekariat, Ehrenmord in Anführungszeichen, ist ja auch immer so ein Ding, wo man gerne häusliche Gewalt verortet. Und ja, die Mutter ist sehr zwielichtig auf eine Art. Und
was war der Impuls, dieses Buch zu schreiben?
Ja, ich fand das schon lange total spannend. Also es ist ein super literarisches Thema, häusliche Gewalt.
Es liegt natürlich nahe, das Ganze als verkappte Autobiografie zu sehen.
Das führt aber in dem Fall nicht weit. Also ich habe sehr, sehr viel recherchiert und es ist ein Roman. Also ja, ich finde es einfach spannend, dass es Familien gibt, in denen Liebe und Hass so nah beieinander liegen. Also ich glaube, was ich jetzt auch von Leserinnen-Feedback so höre bis jetzt, dass sich viele auch darin erkennen können, die einfach vielleicht nur eine latent dysfunktionale Familiengeschichte hatten oder so. Also man muss jetzt nicht Gewalt erlebt haben, um, glaube ich, viel wiederzuerkennen in dem Buch.
Gewalt ist ja auch vieldeutig, ne? Also ich meine, in diesem Falle reden wir jetzt ganz klar über vor allen Dingen auch körperliche Gewalt, aber Gewalt kann ja auch verbaler Natur sein. Ich will genau. diese Dinge nicht immer gleichsetzen, weil der Satz, Worte sind auch Gewalt, das wird mir manchmal ein bisschen zu schnell in einem Atemzug gesetzt. Ich finde schon, dass körperliche Gewalt nochmal was anderes ist als verbale. Nichtsdestotrotz kann aber auch verbale Gewalt massive Schäden hinterlassen.
Das ist sogar teilweise die Erniedrigung, also die Demütigung, die mit der Gewalt einhergeht und diese Sätze, die gesagt werden, du bist nichts, also weißt du, so dieses Herabsetzen. Ich habe auch mit einigen Psychologinnen gesprochen in der Recherche für den Roman und da hat mir auch eine gesagt, dass das teilweise bei Gewaltopfern, dass die Erniedrigung schlimmer ist als die Gewalt an sich. Also dass die jetzt gar nicht so sehr die Schläge so krass erinnern, sondern diese Herabsetzung, die Beschimpfungen und so, dass das die stärkeren Wunden hinterlässt.
Deine Sprachbilder sind ja mitunter wirklich toll. Also das war dann, eins war das, wenn der Vater kommt, dann ziehen sich alle zusammen wie billiges Fleisch in der Bratpfanne. Hast du ein Sprachbild parat, das du mal verworfen hast, weil du sagtest, das ist mir jetzt zu cheesy, das ist mir zu offensichtlich? Kommt das vor?
Ja, aber das kam bestimmt vor.
Ich wollte das jetzt übrigens nicht als cheesy bezeichnen. Ich wollte nur sagen, weil das ist mir schon aufgefallen. Es sind tolle Sprachbilder drin. Die Sprache ist insgesamt sehr schön.
Das freut mich sehr. Aber es war einfach wahnsinnig. Also weißt du, ich habe da einfach wahnsinnig viel an dem Text gearbeitet, komprimiert, überarbeitet. Da gab es irgendwie so viele Versionen davon. Und am Ende hatte ich irgendwie 256 Dokumente in 3 Ordnern. Also ja. Da war auch die Recherche und so noch mit drin. Da hat man viele Darlings gekillt und auch hunderte Seiten einfach wieder in die Tonne geworfen.
Aber es sind dann doch immerhin 376 Seiten geworden.
Ja, trotz den hunderten verworfenen Seiten, das siehst du mal. 3 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
3 Jahre meines Lebens.
Gucken mal, wer da spricht.
Haben wir doch noch so einen von der Sorte. Erstklassige Persönlichkeit. Bernie Ecclestone schwärmt von Wladimir Putin. Das zitiert die FAZ. Bernie Ecclestone lobt den russischen Präsidenten Wladimir Putin in den höchsten Tönen. Im britischen Fernsehen erklärt der frühere Formel-1-Chef, wer aus seiner Sicht Schuld hat am Krieg in der Ukraine. Ja, Bernie Ecclestone, der einzige Formel-1-Chef, man kennt ihn. Er sagt, ich würde immer noch für ihn durchs Feuer gehen. Das hat er bei ITV gesagt in der Morning-Sendung. Und er hat auch gesagt, er würde sich für Putin eine Kugel einfangen. Da muss man allerdings bei Bernie Ecclestone, der glaube ich, wie groß, 1,2 Meter ist, da muss man schon ganz häufig schießen, dass man ihn trifft. Aber ich bin schon etwas überrascht gewesen, als ich diese Meldung hörte, weil also Bernie Ecclestone ist sicherlich auch vorher schon eine schwierige Persönlichkeit gewesen. Aber diese Nähe zu Putin, die war mir bislang in der Form so nicht bekannt. Aber wahrscheinlich, wenn du so einen Riesenzirkus wie die Formel 1 leitest, siehe auch die FIFA, kommst du wahrscheinlich um eine Zuneigung zu Putin irgendwann gar nicht mehr drumherum.
Ja, es ist halt so Headline, korrupter Autokrat, Lob, korrupten Autokrat, so ein bisschen. Aber ich habe so ein geiles Zitat von Ecclestone gefunden, ein älteres, wo ja. er eigentlich Hitler lobt. Ne?
Ach, guck.
Also dann muss man sich ja nicht mehr wundern. Also er hat irgendwie so gesagt, Hitler, naja, also der hat halt natürlich schlimme Dinge gemacht und so, aber da wurde er vielleicht auch dazu überredet und so, also es ist ganz creepy. Und dann endet okay. er mit, so, dann ja. gibt er ihm Credit und sagt so, aber er war halt so ein Dude, who was able to get things done, weißt du so?
Ah, okay.
Und er hat die PS auf die Straße gebracht.
Ja, ja, ja.
Und
ja.
da wundert einen dann ja nichts mehr. Also da ist es dann, dass Putin zu verstehen, ist dann ja fast harmlos.
Zumal, wenn man sich so manche Teilbereiche der Ukraine anhört, dann kriegt er ja noch nicht mal things done, ne? Also da ist ja dann, ja, interessant, ne? Dass dann diese dann doch sehr stark autokratisch, diktatorisch geprägten Typen sich dann doch auch immer irgendwie dann doch hingezogen fühlen zu solchen Leuten. Also Trump hat ja nun auch immer Putin bewundert dafür, dass er so durchsetzungsstark ist. Ja, der ist total verliebt. Genau. Also der ist so verliebt in Putin, dass selbst Kim Jong-un mitunter ein wenig eifersüchtig wurde und sagte, was ist mit mir? Dann wird dann ab und zu mal ein Atomraketentest gemacht, dass man überhaupt noch Notiz von ihm nimmt. Ja, sehr spannend. Also da haben wir ja heute wirklich eine ganze Reihe toxischer Männer uns vorgenommen. Das hat selbst mir als Vorsitzende des Zentralrates der toxischen Männer gar nicht weiter wehgetan. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wieder bei uns zu Gast wärst.
Ja, das fände ich auch total schön. Das war sehr lustig mit dir.
Dann machen wir das doch. Liebe ist gewaltig, meine Damen und Herren. Nehmen Sie sich das Buch mit in die Sommerferien. Es ist sicherlich nicht auf jeder Seite nur freudvoll, aber es ist toll geschrieben, es ist sehr sprachmächtig und es geht doch auch ans Herz. Also bitte.
Dankeschön, das freut mich.
Dankeschön. Mach's gut. Bis denn. Ciao.
Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.